Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Und mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO. Und wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Bundesregierung verweigert Afghanen Aufnahme trotz Zusage. Was sagen die Gerichte dazu?
Mohrenstraße in Berlin wurde umbenannt. Warum hat das die Gerichte so lange beschäftigt?
Bruce Willis Stimme mit KI nachgeahmt. Gewinnt sein deutscher Synchronsprecher vor Gericht?
Und jetzt geht's los. Recht kommt. Am Montag landete ein Flieger aus Pakistan in Hannover. 47 Afghaninnen und Afghanen sind angekommen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben. Das geschah allerdings erst auf Druck von Seiten der Gerichte. Felix, darüber hast du vor unserer Aufnahme mit unserem Kollegen Max Kolter gesprochen.
Max, nach dem abrupten Ende des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan wurde ja den ehemaligen Ortskräften, die die Bundeswehr unterstützt haben, und anderen besonders gefährdeten Personen versprochen, in Deutschland aufgenommen zu werden.
Genau. Mit der Evakuierung der Ortskräfte hat man aber sogar noch vor der Machtübernahme der Taliban begonnen. Mit dieser ging es dann allerdings ja viel schneller, als alle dachten. Also ganz plötzlich war Kabul eingenommen und es begannen die chaotischsten Zustände. Wir alle erinnern uns an die Bilder. Dann hat die damalige Bundesregierung sehr eilig so Listen erstellt mit besonders gefährdeten Personen, und über dieses Ortskräfteverfahren, diese Listen, da kamen bis Oktober 2022 immerhin 26.000 Menschen nach Deutschland. Danach begann das Bundesaufnahmeprogramm der Ampel, und darüber sollten eigentlich 1.000 Personen monatlich nach Deutschland kommen. Stand jetzt sind es aber in den 3 Jahren seit dem Beginn des Programms nur 11.000 weitere Personen gekommen. Also tatsächlich jetzt weniger als ein Drittel, als man eigentlich wollte.
Und im Februar dieses Jahres hat Deutschland dann neu gewählt, und die neue schwarz-rote Bundesregierung will die Programme nun sogar ganz stoppen und hat die Aufnahme ausgesetzt.
Ja, und zwar nicht nur das Bundesaufnahmeprogramm der Ampelregierung, sondern auch die älteren Programme und diese Listen, die noch Merkel geführte, damals auch schwarz-rote Bundesregierung selber erstellt hatte.
Okay, um wie viele Leute geht's denn jetzt überhaupt noch?
Es geht jetzt noch um 2250 Personen, die irgendeine Form von Aufnahmezusage schon von der Bundesregierung haben.
Okay, wir halten fest, eine doch recht geringe Zahl, und trotzdem will man sich jetzt irgendwie an dieses Versprechen nicht gebunden fühlen. Was ist denn da jetzt die politische Begründung dafür, die Leute jetzt im Stich zu lassen? Selbst wenn man jetzt wirklich Gegner von mehr Migration ist, sollte es ja wirklich den allermeisten dann doch auch einleuchten, dass diejenigen, die der deutschen Bundeswehr geholfen haben vor Ort und jetzt Probleme haben, dass man denen moralisch helfen muss, insbesondere wenn man zugesagt hat, dass sie kommen sollen.
Ja, das sollte man meinen. Aber nach Ansicht der neuen März geführten CDU-CSU wäre das wohl schon zu viel Differenzierung bei dem Thema. Ich finde besonders vielsagend eine Aussage von Jens Spahn aus April dieses Jahres, also nach der Wahl, aber noch vor Antritt der neuen Regierung. Da hat er gesagt, mit Blick auf weitere Ausreiseflüge nach Deutschland, wir wollen die Flugrichtung umkehren. Also das soll im Grunde heißen, aus Afghanistan soll keiner mehr kommen, stattdessen will die Regierung nach Afghanistan mal wieder abschieben. Also, und damit suggeriert er natürlich, dass es nur eine Flugrichtung geben kann. Also, und deswegen ist es natürlich populistisch. Also ich würde jetzt auch sagen, dass man den Bürgern schon erklären könnte, dass es sich jetzt nicht ausschließt, einerseits schwere Straftäter auch nach Afghanistan abzuschieben vielleicht und andererseits aber eben die ehemaligen Ortskräfte und gefährdeten Personen, denen man das versprochen hat, die eben nach Deutschland zu holen. Ja, also es kann ja auch 2 Flugrichtungen gleichzeitig geben.
Ja, gut. Und wer sind jetzt die Personen, die von dieser Entscheidung noch betroffen sind? Genau.
Ja, also diese 2250 Leute, das sind zum einen Ortskräfte, also Afghanen, die für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen tätig waren. Andererseits sonstige gefährdete Personen, und das sind vor allem Menschenrechtsaktivisten, Richterinnen, Journalisten, Politikerinnen, alle, die irgendwie sozusagen am Aufbau eines demokratischen, menschenrechtsbasierten Staates Afghanistan beteiligt waren. Und dann geht es auch noch um Personen, die aufgrund von Religion, Geschlecht, Sexualität besondere Verfolgung fürchten müssten. Ja, und das muss man sagen, die Menschen drohen Verfolgung, Folter und schlimmstenfalls auch der Tod. Davon muss man jedenfalls bei so einem Regime ausgehen.
Gut, und von diesen Personen, die jetzt diese Zusage erhalten haben, sind jetzt Altogether 37.000 geholt worden, 21.000 Ortskräfte, verblieben also jetzt knapp diese 2.250 Personen, die noch auf ein Visum warten und es nicht bekommen?
Richtig, also diese 2.250 Leute, die haben alle an irgendeiner Stelle ihren Weg mal nach Pakistan geschafft.
Warum nach Pakistan?
Weil es in Afghanistan nicht mehr sicher ist und der Weg zwischen Kabul liegt ja relativ weit östlich, in der Nähe der pakistanischen Grenze. Es ist wahrscheinlich einfach der kürzeste Weg zur sicheren Ausreise.
Ach so. Also von dort aus wurden dann diese Flüge auch organisiert damals und jetzt auch noch, wenn es sie gibt.
Genau, von dort sollen diese Flüge von Islamabad, sollen diese Flüge sichergestellt werden.
Und was war da in Pakistan? Was ist da jetzt?
Die pakistanischen Behörden sind, ja, sagen wir mal vorsichtig, ungeduldig und führen sogar Razzien durch, sogar in Räumen der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GITS. Und in den letzten Wochen wurden auf diesem Weg tatsächlich über 200 Menschen schon festgenommen und nach Afghanistan wieder abgeschoben. Die GITS, die in Afghanistan auch noch stationiert ist, konnte die in Schutzräumen, Safe Houses unterbringen. Aber ja, wie sicher die wirklich von den Taliban ist, das weiß wahrscheinlich keiner so genau.
Okay, und die haben jetzt sogar einen Brief an Bundeskanzler Merz geschrieben, die Afghanen mit Unterstützung der GITS, und die Message holt uns hier raus, wie ihr es uns versprochen habt. Wird der den Bundeskanzler beeindrucken, der Brief?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also die erklärte Haltung der Bundesregierung ist eben klar, wir wollen diese Aufnahmeprogramme stoppen und es sind freiwillige Programme und deswegen steht uns das auch frei, die zu stoppen.
Okay, jetzt mal abgesehen von der moralischen Verwerflichkeit, wie ist die Rechtslage? Ja, also verwerflich ist es, die Leute ihrem Schicksal zu überlassen. Aber dürfen denn solche Aufnahmeprogramme einfach wieder gestoppt werden? Wie verbindlich ist das rechtlich?
Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Es steht natürlich schon im Ermessen der Regierung zu sagen, wir machen ein solches Programm oder wir machen keins. Und es steht ihr auch frei zu sagen, für die Zukunft beenden wir dieses Programm wieder. Ist aber natürlich eine andere Frage, wie man jetzt mit den Personen umgeht, denen man bereits eine Aufnahmezusage erteilt hat. Ja, also denen jetzt zu sagen, sorry, wir haben es uns anders überlegt, das ist eben vielleicht nicht nur eine moralische Frage, sondern eine des Vertrauensschutzes. Ja, verwaltungsrechtlich geht es da vor allem um die Frage, ist diese Zusage schon ein Verwaltungsakt? Weil wenn ja, dann ist er eben verbindlich und kann dann nur unter bestimmten Gründen widerrufen werden, die in der Zusage selber genannt sind.
So, und mit dieser Argumentation sind jetzt auch Dutzende Afghanen, Afghaninnen nach Berlin vor Verwaltungsgericht gezogen und viele davon mit Erfolg. Vor allem die 47 Personen, die in dieser Woche von Islamabad nach Hannover ausgeflogen worden sind. Aber es gibt auch schon ablehnende Entscheidungen. Kann man denn da in der Rechtsprechung irgendeine Linie erkennen, wann ja, wann nein?
Ja, ich finde sogar eine sehr deutliche. Man muss da allerdings nach diesen verschiedenen Aufnahmeprogrammen differenzieren. Bei dem Bundesaufnahmeprogramm der Ampel, da erkennen die Gerichte, das sind die unterschiedlichen Kammern des VG Berlin, aber auch des OVG Berlin-Brandenburg, die erkennen einen Rechtsanspruch grundsätzlich an. Ja, die sagen, der Zusagebescheid, der enthält eben klar die Formulierung, ihnen wird eine Zusage erteilt. Das steht aber explizit unter einem Widerrufsvorbehalt und diese Zusage kann nämlich widerrufen werden, wenn die Identität der Person nicht geklärt werden kann oder wenn Sicherheitsbedenken bestehen. Und genau so urteilen die Gerichte jetzt auch. Ja, also wenn die Sicherheitsprüfung positiv war, dann sagen die Gerichte, dann muss das Auswärtige Amt das Visum auch erteilen. Punkt. Wenn sie negativ war, die Sicherheitsprüfung, dann haben sie gesagt, okay, dann muss eben dieser Antrag auch abgelehnt werden, dann gibt es kein Visum. Da, wo die Prüfung noch aussteht, da hat das VG, das Auswärtige Amt, dann dazu verpflichtet, diese Prüfung durchzuführen und dann eine Entscheidung zu fällen, also einen sogenannten Bescheidungstenor gemacht.
Okay, das sind jetzt gute Nachrichten für die Teilnehmer des Bundesaufnahmeprogramms. Betrifft das alle Personen, die jetzt quasi noch ausstehen von diesem Visum, diese 2250?
Also gut die Hälfte, also 1200 Personen knapp, haben Auswärtiges Amt und BMI uns diese Woche mitgeteilt. Wie gut deren Chancen jetzt aber wirklich sind in der Praxis, das lässt sich jetzt gar nicht abschließend beurteilen, denn man sieht schon, dass das BMI in Einzelfällen jetzt teilweise auch wirklich nachträglich nochmal die Zusage widerruft mit Blick auf Sicherheitsbedenken.
Also obwohl quasi vorher gesagt wurde, keine Sicherheitsbedenken, hat man jetzt plötzlich doch welche.
Ja, in manchen Fällen ist das so.
Na gut, das sieht natürlich auch eher danach aus, dass man mit allen Mitteln verhindern will, dass jemand kommt. Aber was ist denn jetzt mit den anderen Personen, die jetzt nicht über das Bundesaufnahmeprogramm, sondern über die anderen Programme nach Deutschland kommen sollten, denen das versprochen wurde? Was gilt da rechtlich?
Genau, das sind jetzt noch gut 1000 Personen und für die muss man sagen, sieht es nach einem Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg von letzter Woche relativ schlecht aus. Das OVG hat nämlich gesagt, die Zusage, das muss man hier ein bisschen in Anführungsstrichen dann sehen, im Rahmen dieser Programme ist kein Verwaltungsakt, sondern nur eine Maßnahme mit innerbehördlicher Wirkung. Also gegenüber den Betroffenen im Grunde nur so eine politische Absichtserklärung, die aber dann eben frei widerruflich ist.
Okay, und warum? Die eine Zusage ist eine echte Zusage und die andere nur eine Absichtserklärung?
Das OVG sagt, wenn es ein Programm gibt, ein Bundesaufnahmeprogramm gemacht vom BMI, das unter 23 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz fällt, dann vermittelt das subjektive Rechte für die Angehörigen der dort genannten Personengruppen. Wenn es aber, und so ist es mit diesen älteren Programmen hier, wenn die nicht darauf gestützt werden, sondern nur auf § 22 Aufenthaltsgesetz, dann steht zwar auch im Gesetz, dass dann Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen sind, allerdings, so das OVG, diese Programme oder Listen, die vermitteln kein subjektiv öffentliches Recht. Also Angehörige der dort genannten Gruppen können den Anspruch nicht geltend machen. Es soll sich allein um so eine innerbehördliche Maßnahme handeln.
Gut. Hätte ich jetzt bei meiner Gesetzesauslegung, wenn da steht, die Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, anders gedacht, aber ja, man lernt ja immer dazu. Oder auch nicht, ne? Das ist ja nicht unumstritten wahrscheinlich, oder?
Ja, die Betroffenen und ihre Anwälte sehen das natürlich anders und das VG Berlin in diesem nun entschiedenen Fall hat es auch anders gesehen.
Okay, und kommt denn dann irgendwie das Bundesverwaltungsgericht ins Spiel, um das auch nochmal zu klären?
Im Eilverfahren nicht und wir müssen ja im Grunde diese Frage im Eilverfahren klären, weil die Zeit drängt. Also da geht's jetzt wirklich nur eventuell mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe. Da muss man dann aber natürlich irgendwie rügen und konstruieren, dass das OVG ein Grundrecht verletzt hat.
Welche Grundrechtsverletzung wäre deines Erachtens da denkbar, sagen wir mal?
Also zum einen würde ich an Artikel 3, also Gleichbehandlung, denken, weil man jetzt sagt, okay, wir haben Zusagen in den und den Fällen und die klingen alle ähnlich, aber in manchen Fällen sollen sie jetzt verbindlich sein, in anderen nicht. Und dann könnte man natürlich sagen, es ist quasi so eine Art, ja, Aussetzung in einer hilflosen Lage und dadurch verletzt man im Grunde das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch dieses Unterlassen, diese Zusage einzuhalten. Strafrechtlich, wenn man das jetzt da übersetzen würde, wäre das so eine Art, ja, im Grunde so eine Aussetzung in einer hilflosen Lage. Dafür braucht man eine Garantenstellung. Die könnte man natürlich so ein bisschen herleiten aus der Zusage. Ja, man hat gesagt, ihr habt es versprochen, also müsst ihr jetzt auch entsprechend handeln. Es gibt ja sogar ein entsprechendes Gutachten, was Pro Asyl und Cabo Luftbrücke in Auftrag gegeben haben, wo ein Rechtsanwalt zu diesem Schluss kommt.
Gut, das verwundert natürlich nicht, dass der Rechtsanwalt bei so einem Gutachten zum Schluss kommt, aber ja, hört sich jedenfalls rechtsdogmatisch spannend an, was du da für Ideen hast. Jetzt könnte also in der Hauptsache das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, aber das dauert natürlich Jahre, so viel Zeit haben die Betroffenen nicht. Jetzt hat es sogar neue Festnahmen in Pakistan gegeben. Nach Angaben von Kabul Luftbrücke sind auch 8 weitere Personen nach Afghanistan abgeschoben worden. Dabei hatte unser Außenminister Wadefuhl zuvor öffentlich erklärt, dass die pakistanischen Behörden Deutschland bis Ende des Jahres Zeit geben, die Aufnahme zu regeln. Auf die Zusage kann man sich dann wohl auch nicht verlassen. Und krass ja auch, teilweise war es so, dass die gewonnen haben vor Gericht und das Auswärtige Amt trotzdem untätig geblieben ist. Was können die Betroffenen denn dann tun? Oder was haben die Betroffenen denn dann getan?
Ja, dann kann man beim Verwaltungsgericht, auch hier wieder VG Berlin, einen Antrag auf Androhung von Zwangsgeld stellen. Und zwar für den Fall, dass das Auswärtige Amt innerhalb einer Frist dann eben nicht nachkommt. Und das hat es auch gegeben hier in laut Gerichtsangaben mindestens 14 Fällen. Und mindestens 4 Fällen hat das VG Berlin auch dem Auswärtigen Amt ein solches Zwangsgeld angedroht. Und erst dann wurde gehandelt, erst dann wurden die Visa erteilt und dann ging es jetzt zuletzt auch mit diesem Ausreiseflug ja voran.
Ja, ist ja überhaupt schon ein Skandal, dass Betroffene mit einer klaren Zusage überhaupt klagen müssen, aber dass die Bundesregierung dann weiter Sicherheitsüberprüfung und die Visumserteilung hinauszögert und dann, obwohl es eine gerichtliche Entscheidung gibt, der auch nicht unmittelbar nachkommt, das ist, darf eigentlich im Rechtsstaat nicht vorkommen.
Ja, und es ist ja, man könnte sich jetzt vielleicht auf praktische Schwierigkeiten berufen, aber man sieht ja hier, es gibt ja eine Flugroute über Istanbul nach Deutschland von Islamabad. Also sozusagen die praktische Organisation, die ist auch nicht allzu schwer.
Also man sieht Verzögerungstaktik, das Brechen von Recht und das alles nur, um wegen der AfD im Nacken als harter Hund in Sachen Migration zu erscheinen. Selbst wenn es nur um 2250 Personen geht, viele von denen die deutschen Soldaten geholfen hat und denen man die Aufnahme versprochen hat. Kein gutes Zeichen für den Rechtsstaat. Wir bleiben am Thema dran. Vielen Dank, Max, dass du da warst.
Ja, gerne doch. Bis zum nächsten Mal.
Place hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black.
Die Mohrenstraße in Berlin und die dazugehörige U-Bahn-Station hießen zwar lange Mohrenstraße, aber die Straßenschilder wurden oft überklebt, bemalt oder mit zwei Pünktchen über dem O in Möhrenstraße umgewandelt. Es gab nämlich schon seit Jahren Streit um den Namen. Jetzt heißt sie Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Auch die U-Bahn-Station ist tatsächlich schon umbenannt. Ich bin da gestern dran vorbeigefahren. Unten auf den Schildern steht schon Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Und damit hat zum Beispiel auch das Bundesjustizministerium eine neue Adresse. Das neue offizielle Straßenschild wurde am 23. August bei einem Straßenfest feierlich enthüllt und eingeweiht, aber nicht ohne verwaltungsgerichtliches Hin und Her bis kurz vor Schluss. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an.
Eigentlich ist ja was Positives, wenn eine Straße nach einer Gruppe oder Person benannt wird, auch wenn wir heute nicht mehr Mohr sagen. Was war denn jetzt eigentlich genau das Problem mit dem Namen?
Ja, es gibt gegen den Namen einfach schon seit mehr als 10 Jahren Proteste von Aktivistinnen und von Gruppen, die auf die koloniale Vergangenheit Deutschlands und Berlin hinweisen wollen und die eben sagen, Mohr ist ein rassistischer Begriff, der auch in diesem engen Zusammenhang mit der Kolonialisierung steht und der zumal heute eben auch einfach von vielen Menschen als Beleidigung empfunden wird und die sich nicht damit weiter konfrontiert sehen wollen, dass diese große Straße mitten in Berlin so heißt.
Mhm. Können wir natürlich sagen, gerade wenn so eine wichtige große Straße so heißt, dann deutet ja ein wenig darauf hin, dass das irgendwie despektierlich gemeint wird. Und wenn man jetzt guckt, ich habe mal nachgeschlagen, so seit dem 16., 17. Jahrhundert heißen Apotheken so und hatten auch eben den sogenannten, Zitat, Mohrenkopf. Und das war eben christlich-mittelalterliches Symbol für die Heiligen Drei Könige. Diverse Gasthäuser heißen so. Ich habe nachgeguckt, ein Gasthaus hieß Drei Mohren in Augsburg. Und zwar 500 Jahre lang, seit 1495. Wurde jetzt allerdings auch umbenannt. Ist das denn so, das hat ja offensichtlich auch eine gewisse positive Bedeutung. Die Gasthäuser hießen so, weil es irgendwie da auf Weltoffenheit, Exotik, fremde Köstlichkeiten irgendwie ankam. Ist das denn jetzt wirklich so, dass man da Rassismus bekämpft, wenn man so einen Namen quasi dann streicht?
Ja, also auch an den Begriffen, die du gerade genannt hast, Weltoffenheit, Exotik, fremde Köstlichkeiten, zeigt sich ja schon, ob das jetzt positiv gemeint ist oder nicht. Es geht darum, vor allem Menschen als andersartig da zu bezeichnen. Das ist einfach eine rassistische Vorstellung von Menschen, die ganz eigen seien davon, dass es Menschenrassen geben würde, davon, dass Menschen erstmal als Mohren bezeichnet werden. Und das ist einfach, das hat einen engen Zusammenhang mit der ganzen Geschichte der Kolonialisierung. Das war ja eine Grundlage dafür, dass man sagen konnte, das hier sind ganz andere Menschen. Ja, und ich glaube, heute kann man eindeutig feststellen, dass das eine rassistische Vorstellung ist. Und deswegen benennen sich ja auch ganz viele Apotheken, Gasthäuser und Hotels eben um. Und ich denke mal nur, dass es einfach über eine sehr lange Zeit so war oder diese Namen eine Tradition gehabt haben. Heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Aber es gab jetzt ja kein Gebot, dass die Mohrenstraße umbenannt werden musste. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwo dazu eine Verpflichtung gab oder so, sondern es gab eben eine sehr große Diskussion darum. Und die Bezirksverordnetenversammlung, die eben für die Benennung von Straßen im Bezirk zuständig ist, die hat sich davon überzeugen lassen, von den vielen Argumenten für die Umbenennung und hat sich dann eben dafür entschieden.
Ich finde auch unabhängig davon, wie problematisch der Begriff Mohr ist, es ist ja einfach so, dass das jetzt übersetzt hieße, die Schwarzenstraße. Ne? Und allein das ist ja schon eine Einteilung, eine rassistische Einteilung.
Was klar ist und was jetzt eigentlich auch eine Rolle gespielt hat dafür, wie sich diese Auseinandersetzung um diese Straße gestaltet, ist, dass es einfach schon sehr lange Proteste dagegen gibt. Also es gibt zum Beispiel ein Video von 1990, in dem Maya Jim, wahrscheinlich die bekannteste afrodeutsche Dichterin und politische Aktivistin, schon vor dem U-Bahnhof Mohrenstraße damals noch steht und langsam einen weißen Schaumkuss isst. Und
aus Protest
und eben auch, um einfach mal das deutlich zu machen und ins Bewusstsein zu rufen. Ich glaube, seitdem haben wir schon diese Diskussion und seitdem können wir uns eigentlich auch schon im Klaren darüber sein, dass wir nicht immer nur aus unserer weißen Perspektive auf diese Begrifflichkeiten gucken können. Und es ist ja auch nicht irgendeine Straße. Ja. Es ist ein zentraler Ort in Berlin, ist ziemlich bekannt. Da wohnen wenig Privatmenschen, sondern da ist das Bundesjustizministerium, da sind verschiedene Botschaften, Hilton Hotel, Institute der Uni. Und auch diese Einrichtungen haben ja ein Interesse daran, wie die Straße heißt und haben sich eben auch teilweise zumindest sehr daran gestört.
Ja, die Nachbarschaftsinitiative, die gegen den alten Namen protestiert hat, die ging insbesondere vom Institut für Europäische Ethnologie aus, die eben dort ihren Sitz hat. Und die Professorin Regina Rübenhild forscht eben zu Kolonialismus und Postkolonialismus und hat sich eben mit dem Namen auseinandergesetzt und nicht nur, wo er historisch herkommt, sondern eben, was dann auch draus geworden ist im Kolonialismus. Und als dann entschieden wurde, dass die Straße umbenannt wird, dann hat wiederum der Historiker Götz Ali, der sein Büro in der Straße hat, gegen die Umbenennung geklagt.
Ja, und der ist ja auch nicht gerade unbekannt. Der hat zum Beispiel das Buch Das Prachtboot geschrieben. Da geht es um das Luftboot, das im Humboldt-Forum ausgestellt ist. Ali setzt sich auch sehr intensiv mit kolonialen Verbrechen auseinander und schreibt deutlich über die brutale Ausbeutung der Kolonien. Aber er hat damit argumentiert, dass dieser Begriff Moor ursprünglich nicht abwertend gewesen sei und dass man historische Straßennamen als Spiegel der Geschichte sozusagen sehen soll.
Ja, ist ein Argument. Allerdings muss man ja auch mal sagen, Straßennamen werden ja auch oft geändert. Ja, das ist ja nicht so, dass wir für immer die Straßen gleich heißen müssen. Und da gibt es, auch wenn man Argumente finden kann dafür, dass Mohrenstraße hätte stehen bleiben können, ja, vielleicht auch gute Argumente, eben jetzt umzubenennen, einen besseren Namen zu finden. Aber jetzt lass uns mal auf die Rechtslage schauen. Wann können denn überhaupt Straßen umbenannt werden?
Genau, also Straßen können natürlich umbenannt werden, aber sie sollen auch nicht jetzt einfach nur so aus Jux und Dollerei irgendwie ständig umbenannt werden. Es gibt die Umbenennung ist geregelt im Berliner Straßengesetz und in der Ausführungsvorschrift zum Berliner Straßengesetz. Und demnach sind Umbenennungen in bestimmten Fällen zulässig, zum Beispiel, weil es gleich mehrere Straßennamen gibt im Stadtgebiet, weil das eben stört, oder weil man jemanden ehren will mit einem Straßennamen. Dafür gibt es dann nochmal ein bisschen anderes Verfahren, wie dann da eine Straße ausgesucht wird, die dann zur Ehrung benannt werden kann, aber eben auch, weil zum Beispiel ein Straßenname beseitigt werden soll. Und bei dieser Beseitigung von Straßennamen, an denen man eben heutzutage Anstoß findet, da gibt es 4 verschiedene Fallgruppen. Nämlich Straßennamen mit Bezug zur NS-Zeit, Straßennamen mit Bezug zur DDR-Zeit und auch Straßennamen von vor 1933, die so deutlich antidemokratisch sind, dass man sagt, es würde heute dem Ansehen Berlins schaden, und seit 2020 eben auch Straßennamen mit Bezug zum Kolonialismus. Es geht jetzt in allen diesen Fällen nicht darum, dass es einfach nur irgendeinen Bezug dazu gibt, sondern es geht darum, dass man nicht will, dass Straßennamen erklärte Gegner der Demokratie oder Verfechter und Wegbereiter solcher Ideologien darstellen oder dass sie eben diesen Kolonialismus widerspiegeln.
Und hier können also die Bezirke entscheiden. Und wie kann man das jetzt als Anwohner gerichtlich überprüfen? Wie kann man sich dagegen wehren? Ist das irgendwie ein subjektiv öffentliches Recht, was da betroffen ist?
Also die Straßenumbenennung erfolgt im öffentlichen Interesse und die Bezirksämter haben dabei ein weites Ermessen. Man kann dagegen klagen, es ist ja eine Allgemeinverfügung, aber man muss eben eine Rechtsverletzung geltend machen. Und hier war es so, dass das Verwaltungsgericht gesagt hat, klagen können Anwohner, die können geltend machen, dass die Umbenennung gegen Artikel 3 Grundgesetz verstößt in seiner Ausprägung als Willkürverbot. Also sie können sagen, das war hier willkürlich, diese Umbenennung, und sich dann dagegen wehren. Das öffnet einfach die Möglichkeit, dass das vom Gericht überprüft wird. Diese Klage von Götz Ali war also zulässig und wurde vom Verwaltungsgericht Berlin verhandelt, und zwar als so eine Art Musterklage, die sollte dann auch beispielhaft sein für weitere Klagen von Anwohnern. Aber das Verwaltungsgericht hat eben gesagt, die Umbenennung ist nicht willkürlich. Es ging also nicht darum, jetzt, dass das Verwaltungsgericht zu überprüfen hatte, ob dieser Straßenname nach heutigem Demokratieverständnis negativ belastet ist oder ob der Begriff Moor im Zusammenhang mit Kolonialismus oder rassistisch-imperialistischen Ideologien steht, sondern es ging lediglich darum zu sagen, der Bezirk hat es nachvollziehbar begründet, warum er diesen Straßennamen beseitigen will, und er hat sich dabei auf die Ausführungsverordnung gestützt und hat also nicht willkürlich gehandelt.
Ja, das Verwaltungsgericht hat schon 2023 entschieden, dass die Straße umbenannt werden darf. Rechtskräftig war das aber erst im Juli 2025, weil da das Oberverwaltungsgericht den Antrag auf Zulassung der Berufung erst abgelehnt hat. Aber Schluss war dann immer noch nicht. Da kamen nochmal die Feinheiten der Verwaltungsgerichtsordnung zum Einsatz. Also, der Bezirk hat im Juli erfahren, Entscheidung rechtskräftig, und hat dann gesagt, na, dann los geht's, machen wir jetzt die Umbenennung an einem schönen, symbolträchtigen Tag, nämlich am Internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung. Aber Problem, es waren ja noch andere Verfahren anhängig. Ja, es hatte ja nicht nur der Götz Ali geklagt, sondern eben ganz viele andere Anwohner noch. Hatten zwar logischerweise keine Aussicht auf Erfolg, weil genau die gleiche Rechtsfrage zu klären war, aber formell waren sie eben noch anhängig. Und so eine Klage hat eben aufschiebende Wirkung nach § 80 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung.
Genau, und deshalb hat das Bezirksamt gesagt, dann ordnen wir jetzt die sofortige Vollziehbarkeit nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsgerichtsordnung an. Und dagegen hat dann einer der Anwohner einen Eilantrag gestellt. Also das Bezirksamt wollte damit einfach das in Kraft setzen, dass sie diese Straße umbenennen können. Und überraschenderweise hat das Verwaltungsgericht gesagt, naja, also das sehen wir jetzt auch nicht ein, warum das sofort vollzogen werden muss. Da hat der Bezirk ja jetzt schon so lange drauf gewartet, da kann er auch noch ein bisschen weiter warten, bis diese ganzen Verfahren vollends erledigt sind. Und dann kann er an irgendeinem anderen Tag die Straße umbenennen. Und das hat aber am Freitagabend, also kurz vor dem Straßenfest und kurz vor diesem symbolträchtigen internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung, das hat es das Oberverwaltungsgericht anders gesehen und gesagt, nein, das Interesse des Bezirks überwiegt, einfach weil diese Klagen ja wirklich gar keine Aussicht auf Erfolg mehr haben, nachdem das Musterverfahren entschieden ist. Und insofern ist das jetzt gerichtlich geklärt und die Umbenennung konnte stattfinden.
Ja, bei dieser Entscheidung geht es ja auch dann immer um eine Abwägung, ja, und da finde ich es auch schon plausibel, dass man diese extrem geringen Erfolgsaussichten, die bei 0,0 liegen, da mit einfließen lässt und dass man jetzt das ein Ende zugeführt hat, juristisch. Jetzt heißt die Straße also Anton-Wilhelm-Amo-Straße und da wollen wir doch nochmal kurz vorstellen, wer das eigentlich war.
Ja, Amo wurde um 1700 im heutigen Ghana geboren und wurde von Sklavenhändlern verschleppt und nach Europa gebracht. Er kam an den Hof des niedersächsischen Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Lüneburg und hat dort eine umfangreiche Ausbildung erhalten, hat viele Sprachen gelernt und hat ab 1727 in Halle studiert. Man weiß, dass er eine Schrift zu einem rechtswissenschaftlichen Thema verfasst hat, De Jure Maurum in Europa, die allerdings nicht erhalten ist. Es gibt aber Quellen, die diese Schrift zitieren oder darauf hinweisen. Und es ging darin wohl auch um die Frage, wann schwarze Menschen, die im Sklavenhandel nach Europa verschleppt wurden, ihre Freiheit erlangen können. Und auf LTO hat sich auch Martin Rath im Feuilleton mit Amo und seiner Zeit beschäftigt. Darauf verlinken wir in den Shownotes.
Sie haben bereits eine von den Geiseln getötet.
Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert.
Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen?
Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy?
Yippie, Schweinebacke!
Felix, die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis oder Gérard Depardieu, würdest du die sofort erkennen?
Absolut, das ist wirklich eine der bekanntesten Synchronstimmen, die es gibt. Ich finde es immer nur mal ein bisschen schade, wenn sie einem dann nicht nur in Kinofilmen begegnet, sondern auch so bei ein bisschen Billo-Werbung. Aber man macht eben dann als Synchronsprecher mit sowas auch Geld, wenn man so einen großen Prominenten seine deutsche Stimme verliehen hat.
Ja, und es ist natürlich so ein bisschen die Gemeinheit, dass man als Synchronsprecher dann vielleicht gar nicht so mit seiner Person in Verbindung gebracht wird, sondern eben mit den Schauspielern, denen man seine Stimme leiht. Also diese charakteristische Stimme gehört Manfred Lehmann und ist in der Tat sehr bekannt. Und er wirbt auch offensiv mit dieser Bruce Willis-Stimme und wird gerne gebucht und ist eben oft in der Werbung zu hören, aber nicht nur dort, sondern seine Stimme war auch in zwei Videos eines YouTubers zu hören. Der betreibt einen YouTube-Kanal mit so um die 200.000 Abonnenten und außerdem einen Online-Shop und er hatte, so hat er das dann in einem Verfahren vor dem Landgericht Berlin erklärt, nach einer Stimme mit heldenhaftem Klang gesucht.
Ja, das passt auf jeden Fall, aber es fiel eben auch einigen Leuten auf, die dann kommentiert haben, das ist doch die Synchronstimme von Bruce Willis. Also Manfred Lehmann war schnell identifiziert und hat davon erfahren, sein Rechtsanwalt eingeschaltet und den YouTuber aufgefordert, die Stimme nicht mehr zu verwenden und eben pro Clip 2.000 Euro Schadensersatz verlangt, insgesamt 4.000 Euro.
Ja, aber der Witz an der Geschichte, Lehmann hatte das ja gar nicht eingesprochen, sondern die Synchronstimme war KI-generiert. Und der YouTuber hat also argumentiert, er dürfe doch wohl die Stimme nutzen, die er bei seiner KI-Software gekauft hat. Und außerdem werde die Stimme doch auch allenfalls den Schauspielern und Filmrollen zugeordnet, aber nicht dem Synchronsprecher. Und es sei ja hier auch gar keine werbliche Nutzung, sondern ein Satireformat.
Das hat aber das Landgericht Berlin II nicht überzeugt. Erstmal sei ganz klar, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht an der eigenen Stimme umfasst. Und in dieses Recht habe der YouTuber eingegriffen, indem er eben die KI-erzeugte Stimme genutzt hat. Insofern sei jetzt auch egal, ob das KI generiert ist oder ein Imitator der Stimme. Ja, das wäre dann auch geschützt, wenn jemand die Stimme nachmacht. Beides würde eben die Persönlichkeitsrechte von Lehmann verletzen.
Und es kommt auch nicht darauf an, ob die Stimme jetzt wirklich hundertprozentig genau so ist oder ob man vielleicht bei der KI-generierten Stimme doch noch einen feinen Unterschied zu der echten Stimme hört, sondern es kam einfach darauf an, dass diese Stimme dem Synchronsprecher eindeutig zugeordnet wurde. Das Gericht hat gesagt, das haben ja auch gerade die Reaktionen auf das Video gezeigt. Also ein durchschnittlicher Zuhörer denkt, dass er der Synchronsprecher von Bruce Willis und darauf kommt es an.
Genau, und da Lehmann gegenüber dem Anbieter der KI-Software auch nicht eingewilligt hat, dass die einfach seine Stimme da verwenden dürfen, kann sich der YouTuber auch nicht darauf berufen, dass er selbst für die KI-Software Geld gezahlt hat.
Also, dass man als Synchronsprecher vielleicht nicht sofort erkannt wird, sondern eher als Stimme von, das macht auch nichts. Das ist trotzdem eine Identifizierung. Und wer der Synchronsprecher ist, das lässt sich ja schnell rauskriegen. Ich finde allerdings auch, man bleibt bis zum Abspann, wenn man schon mal ins Kino geht und dann sieht man auch den Synchronsprecher.
Da gehörst du aber zur Minderheit an. Ich bleibe nur dann im Kino bis zum Schluss, wenn der Film auch wirklich ganz zu Herzen gegangen ist.
Was waren das jetzt eigentlich für Videos von diesem YouTuber?
Das waren Videos, die der YouTuber selbst als Satire einordnet. Das Landgericht schreibt dazu, er mache sich über die aus seiner Sicht bestehende Inkompetenz der damaligen Regierung lustig. So, und warum ist das jetzt wichtig? Beim Persönlichkeitsrecht ist ja immer so ein Rahmenrecht. Das heißt, ob das verletzt ist oder nicht, muss immer mit einer Abwägung entschieden werden. Und wenn da natürlich dann Satire mit reinspielt, dann kann die Abwägung oft zugunsten dessen ausfallen, der Satire macht. Hier kommt das Landgericht aber zu dem Schluss, dass erstens, also es nicht besonders nahe liegt, dass hier Satire passiert ist, weil es ja auch keine satirische Auseinandersetzung mit seiner Stimme gab. Und letztlich vor allem eben kommerzielle Motive dahinter standen und weniger irgendwie Kunst und so weiter. Und deswegen fällt die Abwägung eben zu Lasten des YouTubers aus und zugunsten von Lehmann.
Zumal das Landgericht ja auch darauf hingewiesen hat, dass er sicherlich nicht mit diesem YouTuber irgendwie in Verbindung gebracht werden möchte, weil sich eben auch gezeigt hat, nach dem, was er in seinen Videos verbreitet und was er in seinem Shop so verkauft, dass man ihn unschwer als eher rechtsstehend einordnen kann. Und auch deswegen, sagt das Landgericht, wiege der Eingriff eben schwer, weil mit der Nutzung der Stimme der Eindruck entstehen kann, Lehmann habe seine Stimme diesem YouTuber zur Verfügung gestellt, weil er das alles gut findet. Also die Persönlichkeitsrechtsverletzung wegen Recht an der eigenen Stimme wurde bejaht. Wie sieht es denn jetzt mit dem Schadensersatz aus? Wie bemisst der sich?
Ja, also bei solchen Fällen, wo das Persönlichkeitsrecht verletzt wurde durch eine Kommerzialisierung, ja, also Werbung mit jemandem ohne seinen Willen, das ist ähnlich wie beim Urheberrecht, da gibt es drei Möglichkeiten, den Schadensersatz zu berechnen. Erstens, also den tatsächlich eingetretenen Schaden. Ja, wenn ihm jetzt Aufträge entgangen wären, dem Herrn Lehmann, weil die gesagt haben, warum macht der mit so jemandem da, warum verleiht der so einem rechten YouTuber seine Stimme, dann wäre das zum Beispiel der entgangene Win, die Möglichkeit des Schadensersatzes. Zweite Berechnungsmethode ist die Herausgabe des Verletzergewinns. Also wenn jetzt nachgewiesen worden wäre, durch diese Videos hat der YouTuber 10.000 Euro Einnahmen erzielt, dann könnte das herausgegeben werden. Das ist natürlich dann auch schwer zu berechnen. Und die dritte Möglichkeit, und nach der ging hier der Herr Lehmann vor, ist die sogenannte Lizenzanalogie. Da wird danach gefragt, wenn er jetzt die Stimme dem lizenziert hätte, dem YouTuber, wie viel hätte das gekostet? So. Und da sagt man, das ist dann eine Eingriffskondition nach § 812 und muss das eben herausverlangen. Und in dem Fall eben 4.000 Euro, 2.000 Euro für jedes Video.
Genau, da hat das Landgericht Berlin auch gesagt, das erscheine nicht zu viel, denn nach den glaubhaften Aussagen auch seines Rechtsanwalts sei Lehmann die bestgebuchte Werbestimme in Deutschland und seine Mindesthonorare fangen bei 1.800 Euro bei einem Video überhaupt erst an. Und das sei ja jetzt hier auch nicht gerade ein kleiner Kanal, dieser YouTube-Kanal. Insofern gingen diese 2.000 Euro pro Video für Lehmann als Schadensersatz in Ordnung.
Und insgesamt finde ich es echt gruselig, ne? Also dieses Klon von KI-Stimmen, das ist jetzt hier ein Rechtsfall, der quasi die prominente Stimme von Bruce Willis betrifft, aber man braucht ja nur wenige Wortfetzen von jeder Person und kann dann ganz einfach mit so einer Software, ich habe das auch mal ausprobiert, eine Stimme klonen. Ich habe auch meine Mutter schon gewarnt, wenn dich jemand anruft, ja, der Enkeltrick 3.0 und dir sagt hier mit meiner Stimme, ich brauche jetzt dringend Geld, Mama, bitte überweis mir was, ja, sollte auf keinen Fall machen und haben die ein Codewort vereinbart.
Das ist klug und vorausschauend von dir und es kommt ja tatsächlich auch dazu, dass die Stimme diesen Schutz ja auch genießt, weil sie was sehr Persönliches ist und auch was ja Emotionen auslöst und was eben zum Beispiel ganz schnell Vertrauen herstellt, ja, und was man eben wirklich mit einer Person und auch mit deren Werten, mit deren Persönlichkeit einfach verbindet. Insofern, ich bin vielleicht sogar ganz froh, dass ich keine Bruce Willis-Stimme habe und nicht Gefahr laufe, in irgendwelchen Videos von rechten YouTubern als heldenhafte Background-Stimme aufzutauchen.
Und vor allem, wenn man deine Stimme hört, dann weiß man, das ist Annelie Kaufmann und denkt nicht an irgendeinen Schauspieler. Das ist mit deiner Stimme. Ja, das ist nicht
unverwechselbar.
Unverwechselbar.
So, und damit kommen wir zu den News dieser Woche. Und was sonst noch so los gewesen ist, das berichtet Luisa Berger vom Newsdesk.
Pensionsbezüge trotz Zweifachmord. 2019 hat ein deutscher Beamter im Ruhestand seine Ehefrau und einen seiner Söhne auf Teneriffa getötet. Dafür wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Pensionsansprüche behält er trotzdem. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Grundsätzlich verlieren pensionierte Beamte zwar ihre Rechte, wenn sie nach Dienstende zu mindestens 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden. Das gilt aber nur bei einer Verurteilung durch ein deutsches Gericht. Der Beamte im vorliegenden Fall war durch ein Gericht in Spanien verurteilt worden. Und auch ein Dienstvergehen liege nicht vor. Durch die aus privaten Motiven begangene Tat habe der Mann nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Polizistin wegen Partykostüm entlassen. Eine Polizeianwärterin machte es sich bei der Verkleidung für eine private Motto-Party leicht und zog einfach ihre Uniform an. Auf Videoaufnahmen des Abends ist zu sehen, wie es die Festnahme eines Gastes nachspielt, der sich selbst als Drogendealer verkleidet hatte. Die Feier hatte für die Frau jedoch schwere Konsequenzen. Das Polizeipräsidium sah aufgrund ihres Verhaltens erhebliche Zweifel an der charakterlichen Eignung für den Polizeidienst. Es folgte die Entlassung. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat diese Entscheidung nun bestätigt. Das Verhalten der Frau schädige das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei deutlich und nachhaltig. Die Kündigung sei daher angemessen. Bier trinken im Pool auf eigene Gefahr. Bei ausgeschlagenen Zehen hört die Freundschaft auf. Das gilt zumindest im Fall von 2 Männern, die mit weiteren Freunden gemeinsam Urlaub in Südeuropa gemacht haben. Beim Ballspielen im Pool kam es dann zu einem Unfall. Einer der Männer traf den anderen am Hinterkopf, sodass dieser sich seinen Schneidezahn am Beckenrand ausschlug. Von seinem Freund verlangte er daraufhin knappe 2.500 Euro für Zahnarztkosten und Schmerzensgeld. Allerdings ohne Erfolg. Das Landgericht Nürnberg-Fürth meint, die Verletzung fällt unter das allgemeine Lebensrisiko. Dem habe sich der Mann durch die Teilnahme an dem Spiel bewusst ausgesetzt. Noch dazu habe er das Risiko selbst erhöht, indem er mit Bierdose in der Hand im Pool stand. Denn so habe er seinen Sturz nicht richtig auffangen können. Diese und weitere spannende Nachrichten gibt es natürlich auf LTO und damit tschüss und liebe Grüße vom Newsdesk.
Wir lösen auch heute natürlich unser Gewinnspiel auf und haben ein neues Geräusch. Beim letzten Mal galt es, die Entscheidung hinter dieser Geräuschkulisse zu erraten. Wir hören nochmal rein.
Ja, leider waren diesmal alle, die uns geschrieben haben, ganz überzeugt davon, es ginge um die Amtshaftung bei Fehlern von Rettungsleitstellen in der Notfallrettung. Damit hatte sich der BGH in einem aktuellen Urteil tatsächlich befasst. Und Amtshaftung, das finde ich auch super schön, dass da so viele drauf gekommen sind, aber es war nicht gemeint, obwohl das sehr gut hätte sein können. Es ging um die Erreichbarkeit von Richtern, also dieses Tut-Tut und dieses Klick am Ende, das war der nicht erreichbare Richter. Und damit beschäftigt sich immer mal wieder das Bundesverfassungsgericht und sagt, Richter müssen für eilige Fälle erreichbar sein. Jedenfalls zur Tageszeit und die Tageszeit geht von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr und es muss normalerweise auch einen Bereitschaftsdienst geben, der am Wochenende und auch nachts zu erreichen ist. Dazu gibt es zum Beispiel einen neueren Beschluss vom 12. März 2019, so neu jetzt auch nicht mehr, aber da steht es nochmal ganz deutlich drin, da ging es um Durchsuchungsbeschlüsse, hätten wir sogar auch noch gelten lassen. Hier war es noch ein bisschen schwieriger, es war die Einsendung eines Hörers, es war ein Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 15. Mai 2002. Und da hatte die niedersächsische Polizei einen Mann aus Gambia in Abschiebehaft genommen und es war schon am Mittwochnachmittag um 16 Uhr am Amtsgericht Sieke kein Ermittlungsrichter mehr zu erreichen. Das geht so nicht, sagte Karlsruhe. Aus Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz folgt für den Staat die Verpflichtung, die Erreichbarkeit eines zuständigen Richters zu gewährleisten.
Gut, also da ist niemand drauf gekommen. Wir haben uns trotzdem keine Tasse gespart, denn es war ja eine Hörereinsendung, dieses Rätsel. Und Peer Krüger hatte die Idee vorgeschlagen und er kriegt natürlich jetzt eine Tasse. Ihr könnt uns auch weiter Vorschläge schicken. Wenn wir diese aufnehmen, bekommt ihr dann ebenfalls eine Tasse zugeschickt. Und enträtselt bitte auch das neue Geräusch.
Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de. Wir losen dann wieder einen Sieger oder eine Siegerin für eine LTO-Tasse aus und wir wünschen euch viel Glück.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Ja, wir hoffen, ihr habt unserer Stimme nicht angemerkt, dass wir doch etwas müde waren. Wir hatten nämlich gestern LTO-Teamtag in Berlin mit vollem Programm, unter anderem Besuch.
Also Teamtag stellt sich unser Chefredakteur so vor, dass wir zuerst mal ein paar Stunden in der Justizvollzugsanstalt verbringen, um die zu besichtigen. Dann gehen wir Lasertag spielen in einem Berliner Bunker und werden alle von unserem Chefredakteur abgeknallt. Und der Abend klang dann aber noch harmonisch aus auf einem Boot auf der Spree und auf dem Müggelsee. Insofern war es optimal fürs Bonding, würde ich sagen.
Optimal fürs Bonding, für die Stimme vielleicht heute nicht, aber ihr seht uns das sicherlich nach.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.
Ich sage ja tschüss.
Darf ich nicht tschüss sagen?
Dann sage ich bis dahin. Doch, darfst tschüss sagen. Bis dahin.
Tschüss. Was denn?